Einen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Steffen Bühler. Ich bin Vertriebsleiter beim Verlag Versicherungswirtschaft aus Karlsruhe und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Versicherungswirtschaft. Ich freue mich auf meinen Gesprächsgast, den Headhunter Jan-Hauke Krüger aus Hamburg. Er war im ersten Beruf Offizier, ist studierter Sozialwissenschaftler und ist seit 25 Jahren in der Versicherungsbranche. In den ersten 10 Jahren sowohl für Industrieversicherer als auch für einen Industriemakler tätig, kennt er also beide Seiten, hat dann nebenbei unter anderem Finanzökonomie studiert und ist seit 15 Jahren Personalberater für seine Zielgruppe. Er übernimmt nach vielen Jahren rein operativer Projekte zunehmend nun auch strategische Beratungsmandate. Ja, die Branche wandelt sich, Menschen aber auch, und von daher ist es, wie ich finde, spannend zu erfahren, wie ein HR-Dienstleister die aktuelle Lage einschätzt, und so freue ich mich daher sehr auf das erste Gespräch mit einem Headhunter, nämlich Herrn Krüger. Moin, Herr Krüger.
Guten Morgen, lieber Bühler. Hallo.
Herr Krüger, am Thema Corona kommen wir ohnehin nicht vorbei, von daher würde ich vorschlagen, fangen wir direkt damit an. Durch die Pandemie werden sich wohl auch nachhaltig Arbeitsstrukturen und Organisationsabläufe in den Unternehmen ändern. Stichwort Remote Working. Wie ist Ihre Einschätzung? Der Risikomanager aus Hamburg wird jetzt noch mehr für Münchner Unternehmen tätig sein können. Stimmt das so?
Also beraten sicherlich. Als Angestellter nimmt man das öfter wahr als bislang. Mhm. Gar keine Frage. Im Wesentlichen bei Senior-Positionen und sehr abgestimmten Strukturen und Arbeitsabläufen. Gleichzeitig muss man schon sagen, dass viele Unternehmen die regionale Verbundenheit schon schätzen, das persönliche Miteinander, das Vorortsein. Das passiert mehr in der Teeküche, ja, und auf dem Flur, als man das über Video machen kann. Deswegen kommt es wohl auch eher selten vor, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus Kiel eine enge Beziehung zum Team oder zum Arbeitgeber in Konstanz aufbaut. Aber wir sind dankbar für die Entwicklung.
Ja. Ihre Einschätzung zu folgender These: verkürzte Schulzeit, dann ein anschließendes Bachelor- oder Masterstudium mit circa 24 Jahren in verantwortungsvoller und leitender Position. Wie schätzen Sie das ein? Sind die Absolventen schon gerüstet? Tun sich die Unternehmen damit tatsächlich einen Gefallen? Und was raten Sie Silberrücken in Unternehmen in so einer Situation?
Schön, dass Sie Silberrücken gendergerecht männlich wie weiblich definieren. Ich denke, wenn wir den europäischen Kontext uns betrachten mit Bologna-Prozessen etc., ist das ja nichts Neues, dass Südeuropäer früher die Schule fertig haben, früher mit dem Studium fertig sind und auf den Arbeitsmarkt drängen. Am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr komplexes Thema mit verschulter Qualifizierung, mit weniger faktischer Lebenserfahrung. Aha. Natürlich durch die Nutzung von Social Media, frühes Wissen, auch ein frühes Reifen von jungen Menschen. Dennoch haben sie weniger Erfahrung. Und wir sollten, wenn wir vor dem Kontext, wir leben länger, wir arbeiten länger, weil die Sozialsysteme es vielleicht nicht mehr hergeben, da sollten wir vielleicht den Druck rausnehmen und eine gegenseitige Überforderung vermeiden. Es ist ja nicht nur die Frage, was ich kann, sondern auch, was ich geben kann. Und das sollte möglichst wachsen, wenn man älter wird. Von daher finde ich ein schrittweises Heranführen da einfach besser. Und am Ende des Tages täuschen wir uns natürlich auch auf der eigenen Zeitachse. Die prägenden Persönlichkeiten waren meistens jung, ja, aber die brauchten auch immer ein Background von erfahrenen Menschen dahinter, die es einsortieren und Hilfestellung geben. Also von daher würde ich jetzt nicht unbedingt jeder Person mit unter 25 empfehlen, in eine Führungsposition zu gehen. Wer mit 30 nicht ist, hat vielleicht nicht den Charakter oder die Eigenart dafür. Der Satz mag möglicherweise immer noch gelten, aber ansonsten empfehle ich, dass wir wieder auf G9 gehen und auch wieder länger studieren und den Menschen mehr Zeit lassen zum Leben. In der Retrospektive ist doch das eine unfassbar schöne Zeit im Leben, und da sollten die Generationen, die es vielleicht nicht perfekt für sich richtig gemacht haben, den Folgenden mehr Chancen und mehr Zeit auch einräumen.
Wie gehen Sie dann vor, wenn jetzt also ein Suchender mit dieser Thematik auf Sie zukommt? Unterstützen Sie ihn da auch individuell? Raten Sie ihm womöglich sogar davon ab, die Stelle zu wechseln und diese Situation auszusitzen oder anders heranzugehen, anders zu reflektieren? Wie gehen Sie damit um?
Fühle ich mich gerade etwas beobachtet, weil ich in den letzten Tagen tatsächlich so einen Vorgang hatte, zusammen mit einem Kunden. Und wenn da zwei Mitte 50-jährige Entscheider sitzen und eine jüngere Dame mit Ende 20, dann muss man sich schon fragen, wer ist jetzt der richtige Schritt? Und dann haben wir einfach mal die Gesamtsituation beurteilt. Sie hat viele Veränderungen, räumliche Veränderungen, zieht mit jemandem zusammen, will Immobilienerwerb tätigen, etc. Naja, und man sollte vielleicht nicht zu viele Schlachten gleichzeitig schlagen, zumal steht noch eine längere Weltreise an. Das irritiert natürlich auch potenziell neue Arbeitgeber, wenn sie sagen, fängt gerade an, ist dann wieder weg. Da kamen wir vielleicht zu dem Schluss, dass man sich einfach ein Jahr Zeit lässt, in sich investiert. Ja, Weiterbildung ist immer ein Thema, also Fortbildung. Deutschland ist so ein Land, wo Nachweise gefragt werden. Das ist ja auch ja, tradiert, aber hört nicht so schnell auf. Und es macht ja auch Sinn, in sich selber zu investieren, lebenslanges Lernen, etc. Und vermutlich wird die Person mich weiterhin nutzen als Sparringspartner. Das ist etwas, was ich als Person gerne mache, unentgeltlich. Und sicherlich nur dann, wenn der Bedarf da ist und die Person für mich auch den Anreiz bietet, dass ich gerne investiere. Und für den Unternehmer und mich war es eben auch eine Frage vor der Wahrnehmung dieser Situation, nochmal zu rekapitulieren, wen wollen wir eigentlich, an welcher Stelle brauchen wir die Verstärkung. Also von daher ist das nicht Daily Business und schon gar nicht 24/7, aber ab und an kommt man mal in die Situation und diese Menschen sind ja dankbar dafür, dass sie nicht den Freund oder die Mutter fragen müssen, sondern dass sie einen Profi haben, der ist außer Distanz, ohne eigenes Interesse, sicherlich differenzierter, objektiver und klüger betrachten und bewerten kann.
Also das heißt, Sie bereiten die Bewerber auf das Gespräch, nicht nur direkt auf das Gespräch vor, sondern auch so ein Stück weit Karriereplanung, sage ich mal. Sehen Sie sich dann als eher als Berater für die Unternehmen oder dann wahrscheinlich auch als Personalberater oder Coach sogar für den Suchenden, oder?
Ja, das liegt nah, wobei es eben nicht nur 25-Jährige, sondern auch 55-Jährige betrifft. Ja, die Bereichsleitung sind und sagen, Herr Krüger, ich will Vorstand werden. Und ich dann sage, warum sind Sie es noch nicht? Das ist dann nicht auf den ersten Moment nicht charmant.
Was
Ja,
kommt
aber
als, was kommt da als Antwort? Das würde mich
es löst
interessieren.
Blockaden aus, ja, oder es löst Blockaden. Das kommt auf die Person an. Das gilt also, dieser kleine reflektierte Coaching-Effekt ist immer bei mir dabei. Das liegt an meiner beruflichen und persönlichen Genese. Aber ansonsten bin ich deutlich nicht Coach. Das können wenige, obwohl es viele anbieten. Und ich mache es nicht. Aber es gehört für mich dazu, auch zu reflektieren und zu sagen, wo kommst du her, wo stehst du, willst du hin, aus welchem Momentum. Das liegt aber im Wesentlichen eher daran, dass ich eine neurologische Herangehensweise der Beobachtung von Motivations- und Denkstrukturen in meinen Vordergrund stelle in der Tätigkeit. Das gilt per se für meine operativen Projekte, weil ich eben Menschen zum nächsten guten Chef bringen möchte, sodass sie sich dort einbringen und auswirken können. Und habe eine extrem geringe Anzahl über die letzten 15 Jahre, weniger als eine Handvoll von Menschen, die irgendwie in der Probezeit oder im ersten Jahr gegangen sind. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied zu vielen anderen. Für mich muss es der nächste richtige berufliche Schritt sein und für das Unternehmen muss es die richtige Person sein. Also nicht nur ein Name, der eine Funktion ausfüllt, sondern eine Personality.
Die dann auch in die Unternehmenskultur am besten passt, dass das einfach eine langfristige Bindung ist. Aber
Das
warum
ist der
schaffen
Wunsch.
es die Unternehmen nicht selbst, die passenden Bewerberinnen und Bewerber zu finden und auch zu halten? Woran liegt das?
Zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass der Arbeitskraftmangel, der so oft beschworen wurde, Und viele sagen, es gibt ihn nicht, man muss sich nur klug verhalten. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es gibt den Arbeitskraftmangel. Die Branche hat wenig für die Ausbildung getan. Wir haben eine gut besetzte Truppe so ab Mitte 40 und bis Mitte 20. Aber dazwischen haben wir eben ein großes Delta. Und das ist schade. Und ich denke, um allgemein darauf zu antworten, dass es immer davon abhängt, welches Mindset herrscht im Unternehmen und was wird von oben vorgelebt und vorgegeben oder was wird auch von oben nicht kontrolliert, was unten an der Basis, am ersten Point of Contact Personal stattfindet. Meiner Meinung nach liegt es daran, wer sich mit dem Thema beschäftigt. Es gibt meiner Meinung nach, unsexy für die Zielgruppe ist zu hören, aber bei Selbstreflexion wäre es wahrnehmbar. Es gibt zu viele Amateure, die auf HR-Positionen sitzen und eben Projekte abarbeiten wollen, also eher sachorientiert sind. Und eigentlich gehören da Menschen hin, die menschenorientiert sind. Und das ist in uns festgelegt, relativ früh im Leben. Und von daher vermisse ich da schon Professionalität, Empathie, Dienstleistung, sich einbringen, zuhören, auch Tipps geben nach oben. Und das unterscheidet eben das Unternehmen, was erfolgreich ist und drei Straßen weiter sitzt dasselbe Unternehmen mit einem anderen Mindset, anderen Personen und ist unerfolgreich. Also ich denke noch nicht mal, dass das mit der Region zu tun hat, sondern eher mit dem, wer beschäftigt sich womit. Und nein, nur weil wir Menschen sind, heißt es nicht, dass wir in HR jeder Profi sind oder jeder ein Profi ist. Das ist deutlich nicht der Fall.
Sie sind momentan dabei, Ihre Beratungsdienstleistung auch dahingehend auszuweiten, neben der klassischen Headhunter-Funktion eben auch so strategische beratende Personalentwicklungsprojekte zu übernehmen, möchte ich sagen. Ist das genau aus diesem Grund heraus, weil Sie gemerkt haben, dass da die Unternehmen teilweise schwach auf der Brust sind?
Es ist nicht monokausal zu definieren, aber es gibt drei, vier Ursachen. Eine davon ist die von Ihnen genannte. Die Unternehmen haben Probleme damit und ich helfe Ihnen durch strategische Beratung, versetze Sie in die Rolle, dass Sie selber im Wesentlichen in Zukunft die Standardposition besetzen können und gebe Ihnen die Tools dafür an die Hand, übe das mit Ihnen und das ist der strategische Part. Auf der anderen Seite muss ich mich mit Mitte 50 auch fragen, weil es ja meine Profession ist, ja, die ich atme und lebe, womit möchte ich mich 12, 14 Stunden am Tag beschäftigen? Und da ist es eben schon für mich herausfordernder und interessanter, sich mit besonderen Positionen zu beschäftigen. Das hat verschiedene Dimensionen. Das liegt nicht nur am Gehalt, sondern auch eben an der Company und an der Rolle und welches Profil wir suchen und mit wem ich dann kommuniziere. Das ist ganz egoistisch. Ja, da unterhalte ich mich gerne mit interessanten Menschen. Ja, so, das bringt mich auch nur dann weiter. Und am Ende ist es also eine Summe aus mehreren Variablen. Und nein, nicht Personalentwicklung. Auch da gibt es Profis, wenige, aber da halte ich mich raus. Sondern es geht eher darum zu sagen, ich bin HR-Berater, um das Unternehmen strategisch zu unterstützen, aber eben auch operativ im ursprünglichsten meiner Tätigkeit.
Okay, Sie sagten eben besondere Stellen, das finde ich natürlich hochinteressant. Haben Sie momentan besondere Stellen, die vakant sind, für die Sie suchen? Dann könnten wir das ja hier direkt mal einfließen lassen. Das finde ich jetzt spannend.
Ja, glaube ich, ich auch. hält sich im Moment so die Waage. Ne? Manche sind auch Standardpositionen, to be honest. Aber ja, die sind vielleicht auch noch nicht alle veröffentlicht. Geben Sie mir noch ein paar Wochen. Die besondere Position liegt unter anderem in einer veröffentlichten Vakanz darin, dass ich auf einem sehr hohen kommunikativen und Entscheiderniveau Menschen suche und ich glaube auch gefunden zu haben, die meinen Kunden, einen Versicherer in einem Spezialsegment, dazu befähigt, den CEO zu challengen, um einfach weiter, besser, passgenauer für die sehr definierte Zielgruppe agieren zu können. Und das bedeutet hohe qualitative Kenntnisse. Mhm. Es bedeutet ein offenes Mindset. Es bedeutet Selbstbewusstsein wie Reflexionsfähigkeit, hohe Empathie, mhm. gutes Sprachvermögen, möglichst in mehreren europäischen Sprachen. Und das in einer Art und Weise des ich mache selber oder ich binde mich ins Team mit ein. Danach muss man suchen. Das sind Perlen. Und das ist nicht einfach, Gott sei Dank nicht. Und das macht Spaß. Und manchmal liegt man voll daneben. Ja, passiert. Aber das passiert eben selten. Und diese Menschen dann kennenzulernen und diese Menschen, die vielleicht 20 Jahre jünger sind als ich, zu begleiten, um ihnen Perspektiven anzudienen, die sie bisher nicht hatten. Das ist für mich das Besondere.
Das klingt sehr spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch nachdem dann der ganze Prozess abgeschlossen ist, dass man durchaus immer mal noch Kontakt hält. Ich könnte mir gut vorstellen, weil so ein Typ wie Ihnen, da ruft der ein oder andere später auch nochmal an, sagt, Herr Krüger, das war prima, mir geht's wunderbar, vielen Dank dafür. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
nur eine kleine Ergänzung. Ich bin sehr stolz drauf, in 15 Jahren mein Portfolio noch nicht einmal gedreht zu haben. Mhm. Das heißt, mein Interesse ist nicht, Leute nach 3 Jahren wegzuholen und woanders hinzubringen, um irgendwie Umsatz zu machen, sondern ich lasse sie da und wenn sie mir irgendwann ein Zeichen geben, dass sie gesprächsbereit sind, dann tue ich das sicherlich. Mhm. Ja, bin ja auch Profi. Aber am Ende des Tages haben Sie recht. Tatsächlich haben sich daraus Beziehungen, Freundschaften, Kontakte entwickelt, wo man sich vielleicht 2-mal im Jahr spricht. Das ist auch gut genug, wenn man einen großen Bekanntheitsgrad hat. Und wo man als Mensch, als Beratermensch und als Krüger wahrgenommen wird und sich dann mit tollen Menschen austauschen kann, die vielleicht viel jünger sind, viel mehr Expertenwissen haben. Und dieses Netzwerk mag ich gerne, das inspiriert mich.
Klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir jetzt aber dennoch auch vorstellen, Sie sind Profi, Sie beraten die Suchenden dann auch auf das dahingehend auf das neue Unternehmen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere Fauxpas passiert, die absoluten Fehleinschätzungen und die absoluten Don'ts der Bewerber, die kennt man im Grunde genommen, denke ich mir. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die bei den wirklich guten Experten dennoch passieren. Haben Sie da so ein paar Grundregeln, die absoluten No-Gos, oder haben Sie vielleicht auch ein paar wirkliche Ausreißer nach unten oder nach oben, die Sie uns da mal bieten könnten?
Vielleicht gehen wir nicht auf Einzelfälle ein, sondern vielleicht eher meine Beobachtung, was ich glaube, was der ein oder andere besser machen könnte auf der Bewerberseite. Ja, so. Für mich sind immer die interessant, die in meine Zielgruppe passen. Und meine Zielgruppe ist definiert über Gewerbeindustrie und über ein Gehaltsniveau ab 80 aufwärts mit wenigen Ausnahmen. So. Da muss man immer unterscheiden, ob der über die Person, über die wir reden, tatsächlich sich verändern möchte oder ob sie im Moment nur kein Hobby hat und sagt, ach, ich bewerbe mich mal, einfach um Gespräche zu führen. Oder es ist ja so spannend, mit dem Personalberater zu reden. Das ist tatsächlich ein Punkt, den man sehr schnell rauskristallisieren soll. Mhm. Bin ich hier ein Zeitfüller? Mhm. Oder geht es um jemanden, der tatsächlich Initiative hat, sich selber neu zu positionieren? Und was man allgemein feststellen kann, auch im Austausch mit anderen Berufskollegen, zu denen ich Kontakt halte, und mit anderen Dienstleistern, es wird, egal ob die Ausschreibung kurz oder lang ist, es wird oberflächlich gelesen. Es wird 5-mal gelesen, anstatt 1-mal anzurufen. Im Anschreiben, also wer macht heute noch Anschreiben, wiederholt man seinen Lebenslauf. Ja, nicht sehr intelligent. Man hat das gelernt von WhatsApp. Ja, man schreibt 27 Mal hin und her. Man hat dann ein anderes Kommunikationsverhalten gelernt, anstatt einmal eine Mail zu schreiben, anzurufen und sich dann schrittweise voranzugehen. Viele wissen einfach auch nicht, was sie wollen. Denen fehlt der rote Faden. Und dann meine ich nicht junge Menschen, dann meine ich auch den Mit-40er oder die Mit-40erin. Da fehlt der rote Faden nach dem Sinne, was will ich eigentlich? Ne, wir Berater kennen das. Der beliebteste Satz ist, ich möchte mal was ganz anderes tun. Und dann gucken sie in den Lebenslauf und stellen auch nach Beobachtung nach 3 Jahren fest, dass die Person immer dasselbe tut und dass sie eben das Begehren hat, etwas Neues zu tun, aber es ist nur vordergründig.
Was sagen Sie so einem Bewerber?
Den Standard zu tun.
Ja.
Und das ist natürlich die Frage, wie helfe ich so jemandem weiter?
Ja.
Und helfe ich ihm überhaupt?
Mhm.
Und bei denen, die wirklich sich verändern wollen, kann man nur empfehlen, dass sie die Veränderung auch priorisieren.
Mhm.
Es passiert nichts, wenn ich es nicht selber vorantreibe. Und wenn ich nicht selber die Veränderung als Prio 1 habe, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn Monate und Wochen lang nichts passiert.
Mhm.
Das ist also eine Frage. Und vielleicht als letzter Punkt, zuhören, hinhören und nicht die eigenen Wunschvorstellungen in eine neue Rolle reininterpretieren. Funktioniert nicht,
mhm.
weil der Suchende, mein Auftraggeber und ich ja bestimmte Vorstellungen haben, mhm. wie wir die Rolle gefüllt haben wollen. Natürlich mit links und rechts noch Spielraum. Aber was dann der mögliche Interessent da rein interpretiert, das hat damit nichts zu suchen.
Mhm.
Lieber zuhören, nochmal nachfragen. Daran erkennen Sie den klugen und sehr angenehmen Bewerber.
Ja. Ja. Worauf achten Sie bei Bewerbern insbesondere?
Vielen lieben Dank. Eine schöne operative Frage. Natürlich ist es von Vorteil, wenn jemand wie ich aus der Branche kommt und nicht nur die Überschrift lesen kann, sondern auch versteht, mhm. Was eine Sparte von der anderen unterscheidet.
Mhm.
Da bin ich sicherlich nicht in jedem ganz tief drin. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ich kann, glaube ich, besser als viele andere einschätzen, worüber wir reden
mhm.
und was die möglichen Probleme in der DNO sind oder aktuell im Cyberbereich etc.
Mhm.
Aber hinsichtlich der Person und das, was wir suchen, hat sich bei mir in den letzten Jahren, ich habe viele Tendenzen mir angeguckt. Es gibt ja immer wieder so Dogmen und Schulen, die durch die Decke
ja.
gehen
mhm.
und gerade angesagt sind. Ich halte mich da gerne von zurück, weil ich das eher so vom Menschen her betrachte. Das entspricht ja auch meinem Werdegang.
Mhm.
Und da finde ich den neurologischen Ansatz eben sehr, sehr wichtig zu sagen, ich gucke mir den einzelnen Menschen an
mhm.
und eruiere über ungefähr 10 Dimensionen, was seine Motivations- und Denkstrukturen sind. Denn sie sind relativ ausgeprägt und relativ stabil über alle Lebensphasen hinweg.
Mhm, mh.
Und dann kann ich eben schon erkennen, ist jemand eher ein Detailverliebter oder ist er eher global orientiert?
Mhm.
Ist er eher introvertiert, eher extrovertiert etc.? Und das für die Position und für das, was wir suchen, herauszufinden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und er passt natürlich auch sehr schön zu meiner beruflichen Entwicklung, weil ich eben aus dem Bereich der Pädagogik, Philosophie, mhm. Soziologie komme, dann zu sagen, ich kümmere mich um den Menschen an sich
mhm.
und gucke, wer sitzt da vor mir, was treibt ihn, ja, wonach richtet er sein Handeln aus, was sind seine Entscheidungsparameter. Das ist, glaube ich, das, womit ich mich a, innerlich gerne
mhm.
und dann auch nicht überinterpretiert psychologisch, sondern sehr klar orientiere, das erkennt man an Sprache, an Entscheidungen, am Lebensweg und an der Form, wie er kommuniziert. Klar.
Da noch aber eine Frage, da würde ich jetzt annehmen, dass Sie nicht jeden Bewerber nach, Sie werden ja erstmal die ersten persönlichen Gespräche führen, ja. So in der Regel, wie viele Gespräche führen Sie, bevor Sie den Kandidaten tatsächlich dann mit zum Unternehmen bringen?
Also bevor ich ihn vorstelle,
ja.
gibt es ein, zwei Telefonate, ein Videocall,
mhm.
ja, in der Zeit vor Corona auch ein persönliches Kennenlernen durch mhm. mich oder jemanden aus meinem Team,
mhm.
ja, weil das ja bundesweit bin ich ja vertreten und muss nicht für ein einzelnes Gespräch jetzt nach Stuttgart oder Köln.
Ja, ja.
Und die Menschen, die dort Gespräche führen, kennen mich und die gucken dann mit meinen Augen
mhm.
und hören mit meinen Ohren und sagen, Janni, du würdest. Und das ist, glaube ich, so der Bereich, die Person von den Hard Facts und Soft Facts her zu umfassen, dann gemeinsam zu eruieren, ist das der richtige Schritt, wäre das die richtige Position, wollen wir das gemeinsam angehen und dann mit dem Kunden zu sprechen, sagen, pass mal auf, ich habe da eine Idee, wollen wir uns mal zu dritt kennenlernen. Das ist so eigentlich mein Ablauf, ja.
Das klingt sehr individuell, sehr, sehr spannend auch, intensiv auch für den Bewerber. Ich glaube auch, dass der Bewerber darüber hinaus noch neben der Suche nach der vakanten Stelle, der passenden vakanten Stelle, auch viel Persönliches mit rausnehmen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Ihre Arbeit Sie natürlich vollumfänglich beansprucht. Von daher interessiert es mich und erlauben Sie mir bitte die persönliche Frage, wie schalten Sie ab? Wie gehen Sie mit Ihrer Freizeit um?
Ja, höre ich öfter die Frage, also offensichtlich zu wenig und zu selten. Mhm. Aber ich bin dran, ja. Ich lerne und wichtig ist ja Verhaltensänderung. Und man muss eben einfach mal damit anfangen und dann hat man das als Routine schnell drin. Natürlich waren die letzten 18 Monate besonders. Mhm. Bis letzten Sommer habe ich beim Motorradfahren abgeschaltet. Ja, jetzt fahre ich Mercedes, ne? So ändern sich die Zeiten. Bis vor 18 Monaten war ich gefühlt jeden Tag, jeden zweiten Tag entweder im Fitnessstudio oder beim körpernahen Kampfsport. Mhm. Auch die Zeiten haben sich geändert. Man trainiert zu Hause für sich alleine oder im kleinen Kreis. Mhm. Ja, ich müsste viel mehr lesen. Stimmt. Wenn nicht zu Corona-Zeiten, wann dann hätte man lesen können? Ja, mhm, ich hatte andere Themen, privat als auch beruflich. Mhm. Und dann ist es vielleicht mal ein Bestseller, mhm, ja, im Romanbereich oder es ist eben auch mal nicht Bestseller im psychologischen Bereich, philosophischen, mhm, Bereich. Am Ende sind es aber Treffen und kleine Ausflüge und Zusammenkünfte mit Menschen, die mich inspirieren. Mhm. Mhm. Da habe ich einen gewissen Anspruch. Das dokumentiert eben auch mein Umfeld. Und ich kann Gott sei Dank sagen, wenn der Satz stimmt, dass ich die Summe der 10 Menschen bin, mit denen ich am meisten Kontakt habe, dann bin ich, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Lieber Herr Krüger, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses ehrliche, offene und sehr freundliche Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und sehr gerne, vielen Dank.
Wünsche Ihnen alles Gute, wir hören uns ganz bestimmt wieder.
Alles Liebe, alles Gute aus Hamburg. Bis dann, tschüss.
Meine lieben Damen und Herren, das war unser Podcast Versicherungswirtschaft. Bleiben Sie wie immer interessiert und ich grüße Sie herzlich. Ihr Steffen Bühler.